Howdy und hallo, wir sind
Lenny
und Xenia und wir besprechen heute einen Film unserer Kindheit und zwar Hannah Montana, der Film. Es war einmal vor langer Zeit eine Popsängerin, die das Beste beider Welten haben wollte, Hannah Montana. In der Hauptrolle niemand anderes als die Musiklegende Miley Cyrus. Wenn das hier gut läuft, dann ist das der Start einer Videoreihe, wo wir ganz viele nostalgische Filme und Serien von Zillennials besprechen und schauen, ob sie den Test der Zeit bestehen. Ich rede natürlich auch von High School Musical, Camp Rock und Co., also mal schauen. Das hier soll ein Video sein für alle Fans von Hannah Montana, der Film, und für alle, die vielleicht Interesse haben zu schauen, ja, was ist das denn für ein Phänomen und was zur Hölle macht diese blonde Perücke da auf diesen Cowboy-Schuhen? Wir werden euch nochmal in Erinnerung rufen, worum es eigentlich in diesem Film geht. Wir werden unsere Lieblingsmomente Revue passieren lassen. Wir werden auch über die Seiten reden, die aus heutiger Perspektive vielleicht ein bisschen weird sind. Und dann gehen wir am Ende auch noch auf das Phänomen Hannah Montana ein. Und da haben wir auch noch eine ganz besondere Gästin am Start, und zwar Gisem von Beyond Gossip. Und die hat ihre Popkulturexpertise mitgebracht. Das war ganz toll. Also bleibt auf jeden Fall dran, denn wir werden auch klären, ob wir den Hold on Throwdown noch können. Und wieso es nächstes Jahr vielleicht auch eine Hannah Montana-Serie geben könnte.
Das wäre der Shit. Bleibt bitte dran.
Viel Spaß.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ich hole jetzt aber nochmal kurz alle ab, die Hannah Montana nicht kennen. Und ich frage euch, wo wart ihr die letzten 20 Jahre? Wie konnte Hannah Montana an euch vorbeigehen? Weil das ist eine Instanz gewesen. Aber selbst die, die den Film noch kennen, ihn aber schon lange nicht mehr gesehen haben, die packe ich nochmal zurück auf den Sattel und erzähle mal ein bisschen, worum es in dem Film geht. Denn Hannah Montana ist in Wahrheit Miley Stewart, gespielt von Miley Cyrus. Und es geht darum, dass Miley Stewart sie führt ein Doppelleben. Sie ist gleichzeitig dieser Popstar, aber auch die private Person Miley Stewart und lebt praktisch dieses Doppelleben. Und darum geht es auch in Hannah Montana, der Film. Sie ist Hannah Montana auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Alle lieben sie. Und ich glaube, sie fühlt sich ein bisschen zu dolle als Hannah Montana. Sie ist ein bisschen abgehoben und das erkennt auch ihr Vater, Robbie Ray Stewart, der gespielt wird von Billy Ray Cyrus, dem Vater auch von Miley Cyrus. Und er ist auch gleichzeitig Hannah Montanas Manager, aber er ist halt in erster Linie ein Mensch. Und er möchte, dass seine Tochter ein guter Mensch ist und deswegen möchte er sie zurück auf den Boden der Tatsachen bringen. Und deswegen verschleppt er sie praktisch nach Tennessee in ihren Heimatort, der da heißt
Crowley Corners. Das ist sehr wichtig für den Film. Nein, nee, aber das ist ja so ein Kaff so ein bisschen. Mhm. Und da muss sie dann wieder so zu sich selbst finden.
Genau.
Und ihre Wurzeln entdecken.
Richtig, einfach nochmal ein bisschen Gras anfassen und alles Mögliche. Und sie hat absolut keinen Bock darauf, weil sie ist halt auf diesem Ego-Trip und muss jetzt praktisch klarkommen. Niemand kennt sie da wirklich als Hannah Montana. Die haben da kein Internet irgendwie und niemand weiß, wer das ist. Und deswegen muss sie Miley sein und damit muss sie erstmal ein bisschen klarkommen. Und der einzige Grund, warum sie eigentlich da bleibt, ist Travis. Mhm. Dieser wunderschöne, anschauliche, junge Herr.
Mit dem Cowboy-Hut da hinten.
Genau. Und ja, für den bleibt sie dann da. Sie verliebt sich in ihn. Sie starten irgendwas. Dann geht es nur darum, dass sie den Ort retten müssen, weil da eine Mall gebaut werden soll. Und das ist eigentlich der Film. Und ja, es ist ein Meisterwerk. Also anders kann ich es nicht sagen.
Direkt hau raus. Ja, danke für die Zusammenfassung, Lenny. Ich finde, dass der Film, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wie oft hast du den Film gesehen?
Ich habe ihn damals im Kino geguckt. Mhm. Dann habe ich ihn nochmal irgendwie auf Super RTL nochmal geguckt, als er das erste Mal so ausgestrahlt wurde und dann lange Zeit nicht mehr. Und dann habe ich ihn nochmal mit dir zusammengeguckt letztens. Und ich habe nochmal gemerkt, ganz ehrlich, die Gefühle sind immer noch da, oder nicht?
Ja, ich finde das heftig, weil das ist der Film, vielleicht sogar noch mehr als High School Musical bei mir. Ich weiß, das ist in anderen Foren kriminell, das zu behaupten, aber das ist für mich mein Disney Channel Film, weil 100%. Ich war sowas von krasser Fan von Hannah Montana damals. Ich hatte irgendwie jede Bravo mit Hannah oder Miley drauf, habe ich gekauft. Ich hatte irgendwie Merchandise. Ich weiß nicht, aber habe die Serie geliebt. Die war einfach so lustig damals für mich. Und ich habe richtig Angst, die nochmal zu gucken, weil ich glaube nicht, dass die Gags gut gealtert sind.
Bei der Serie zu 100% nicht. Also ich finde es erstaunlich, da kommen wir auch später nochmal dazu, wie gut dieser Film eigentlich gealtert ist.
So, ja.
Also bei der Serie habe ich einfach nicht das Gefühl, wenn ich da jetzt mal reinschauen würde, dass ich die gleichen Gefühle hätte wie bei dem Film jetzt.
Nee, ich auch nicht. Ich glaube, es ist so sehr kindlicher Humor. Also da werden jetzt nicht irgendwelche so politischen Witze gemacht, sondern eher so.
Oh, wow. Ja,
genau, das wird direkt auf 9/11 oder sowas abgespielt. Nein, das nicht. Sondern ja, die sind halt einfach so sehr flach und platt. Und dieser Film war in meiner Erinnerung einfach unfassbar gut. Und jetzt beim Rewatch, ne? Ja. Wir werden dir gleich nochmal erzählen, noch mal drauf wie wir dann final ihn bewerten würden am Ende. Mit sogar einer Punktzahl haben wir uns überlegt. Wir dachten uns, es wäre am coolsten, wenn wir direkt reingehen und einfach darüber reden, was die Highlights des Films sind. Also ne, jetzt nicht lange aufhalten mit einem Plot hast du ja schon zusammengefasst, wir wissen alle Bescheid. Und dann immer uns abwechseln, so was sind unsere Highlights und danach dann drüber zu reden, was sind so die Momente, wo man sich jetzt ne, die Hand vom Kopf schlägt.
Genau, wo man einfach den Kopf schüttelt. So. Und da gibt es einige von. Es gibt aber auch wahnsinnig viele Top-Momente.
Wo man mit dem Kopf nickt, ne?
Ja. Genau, und ich würde jetzt hier einfach mal die Züge von Blue Jeans übernehmen. Und
wirf das Lasso, Lenny.
Ich werf das Lasso und ich rede über meinen ersten Top-Moment. Wir gehen auch direkt all in. Wir gehen eigentlich schon direkt zum Finale des Films. Wir reden darüber, als sie dem Ort erklärt hat, dass sie Hannah, also dass Miley Hannah Montana ist, wo sie es der Menschenmenge offenbart, wo sie es der Welt offenbart, dass Miley Hannah ist.
Okay, ja, das ist natürlich das Highlight des Films. Das ist ein stronger dritter Platz. Also da frage ich mich, was da noch kommt bei dir.
Was wird da noch kommen? So, das ist krass.
I'm on the edge of my seat. Also ich meine, ich muss schon noch sagen, das ist auch einer meiner Top-Momente. Er hat es aber tatsächlich nicht reingeschafft, weil ich finde, es gibt noch einen stärkeren, der für mich mehr emotionale Wucht hat.
Mhm.
Bleib dran.
Okay.
Und ich sehe das aber komplett. Also das ist ja, das gab es ja damals auch in der Serie. Da gab es ja schon mal einen Moment, wo sie offenbart hat, dass sie
aber eine Staffel später ist. Also.
Genau, also das war dann irgendwie für Fans einfach doppelt gemoppelt. Also in der Serie hat sie es dann sozusagen noch nicht revealed und deswegen war das auch, dass die Serie einfach länger gebraucht hat als der Film und der Film war ja dann so ein bisschen losgelöst. Stimmt, also das hat nicht so richtig Sinn ergeben.
Der
aber
ist nicht canon, der Film. Der ist absolut nicht canon.
Das war sehr skurril für alle Leute, die dann den Film im Sommer geguckt haben und dann hat man halt die Serie weitergeschaut auf Disney Channel und dann war es irgendwie.
Ja, aber sie haben ja auch so einen Moment gefunden, also sie spielt ja dieses Konzert und offenbart da dieser Menschentraube, dass sie Hannah Montana ist. Und dann schreit diese Menschenmenge, aber wir behalten das Geheimnis für uns. Und dann ist es auch ein Geheimnis für die. Und ich finde, es ist so krass, das würde heute nicht mehr funktionieren im Zeitalter der Digitalisierung.
Ja, irgendwer hätte so Snapchat rausgeholt und hätte davon ein Foto gemacht.
100% oder BeReal einfach so, oh mein Gott.
Oh mein Gott, ich habe gerade Hannah Montana gesehen, wie sie ihre Perücke abgezogen hat. Genau. Ja, ich finde, das ist auch das Unrealistischste an diesem Film eigentlich, dass niemand das weitererzählt.
100%, das finde ich auch krass. Vor allem aber auch noch dieser Moment in Kombination mit The Climb. Also dieser Song ist halt ein Meisterwerk und ich finde, das sollte die Nationalhymne der USA sein. Also ungelogen, ich finde, das ist für mich die USA, dieser
das
Song.
Das ist eigentlich auch ein guter Punkt, weil The Climb ist ja ein bisschen wie der American Dream, weil ja. Das sagt ja Travis irgendwann auch zu Miley, deswegen wird sie ja dann auch inspiriert, The Climb zu schreiben und er sagt, life is a climb, but the view is great. Also das Leben ist wie ein
Anstrengender Anstieg.
Klettern, ein Anstieg, aber dann am Ende hast du eine schöne Sicht.
Richtig. Und auf Crawley, wie heißt das?
Achso, Crawley Corners.
Crawley Corners.
Und wenn das nicht von Tellerwäscher zu Millionär ist, dann weiß ich auch nicht. Abonniert unseren Kanal für marxistische Analysen von Hannah Montana, der Film.
100%. Ich würde nur eine Sache kurz sagen. Du hast ja schon erwähnt, dass es in der Serie dann auch später diesen Reveal-Moment gab. Das macht sie dann so bei einer Talkshow und spielt dann auch noch live dann diesen auch noch einen Song. Und da gibt's, ich habe das komplett vergessen, dass ihr Vater, Billy Ray Cyrus, aka Robbie Ray Cyrus, Robbie Ray Stewart, oh mein Gott, das ist so verwirrend.
Das ist wirklich sehr verwirrend. Oder wir nennen sie einfach immer nur alle beim Vornamen.
Genau, Robbie Ray. Robbie Ray.
Das ist wichtig, Lenny. Als ob du ihn jetzt nur Robbie nennst.
Nein, okay,
Robbie
gut.
Ray.
Ja. Okay, dass Robbie Ray auch ein alter Ego hatte. Er war Mr. Montana, der Manager von und er hatte immer einen Schnurrbart. Er hatte einen Pink-Schnurrbart.
Du hast so recht, das ist
so schlimm.
War.
Und auch,
hat er nicht auch immer so einen Glitzerhut? Also ja. So einen Roger Cicero-Glitzerhut? Oh Gott, ich würde auch gerne ein alter Ego haben. Wer wärst du in Hannah Montanas Team, wenn du ein alter Ego hättest?
Wenn ich ein alter, ich wäre Saskia Saarland einfach, so die deutsche Version davon.
So eine Pressesprecherin.
100%. Aber und Lilly, die Freundin von Miley, die hatte ebenfalls ein Alter Ego und sie hieß Lola Luftnagel.
Das weiß ich noch, weil das ist ja auch so ein bescheuerter Name. Das ist so generell krank. Hat ja Lilly eh immer die Arschkarte gezogen im Vergleich zu Hannah oder Miley, weil ja. Miley ist ja der Main Character und Lilly, also es ist auch Thema im Film, weil sie wird ja so hart vernachlässigt. Das ist einfach
ein bisschen von wie bei uns beiden. Ich bin auch Lola Luftnagel.
Nein, Alter, du bist sowas von Hannah Montana. Nein. Lenny, ich bin sowas von Lola Luftnagel. Wir wollen einfach beide Lola Luftnagel. Ja,
das war, die hat einfach so eine richtig hässlich blaue Perücke gehabt.
Ja, ja, das stimmt. Und auch irgendwie ganz unrealistisch, ne, dass man so eine Haarfarbe überhaupt hinkriegen kann. Und Box-Dye, Leute, 2005 war noch was anderes in der Luft.
Ja, aber
das sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber ich...
Ja, aber man muss auch, also es liegt ja auch nahe, dass wir auch mal einfach ein bisschen über die Serie reden.
Das war ein toller Exkurs.
Aber ja, ich finde es ein guter Top-Moment und ich finde es erschreckend, dass er nicht in deiner Top-Liste ist. Also hau du mal raus, was ist bei dir da drin?
Okay, Leute, mein erster Top-Moment ist am Anfang. Ich dachte, ich gehe auch ein bisschen chronologisch vor, damit wir nochmal so Revue passieren lassen können, den Film.
Damit stellst du mich jetzt praktisch an Pranger, dass ich so mit dem Ende des Films
angefangen habe. Ja, mache ich. Oh, und zwar ist es die Eröffnungssequenz. Ich will nochmal kurz die Szene mit euch teilen. Man hört die ersten Beats von der Titelmusik. Und zwar den Song The Best of Both Worlds. Die Sequenz reißt auch in den ersten paar Minuten schon an, worum es im Film geht, und fängt auch tonal den Film sehr schön ein. Wir sehen Billy Ray oder Robbie Ray, wie er die ikonische Perücke von Hannah betrachtet, kopfschüttelnd, denn Hannah oder Miley ist zu spät zu ihrem eigenen Konzert. Draußen vor der Venue tummeln sich die Fans, alle kreischen jetzt schon. Die Atmosphäre ist auch so pur 2010, finde ich. Oh. Auch die Klamotten, die alle tragen, also alle haben so zu viele Gürtel an. Das war auch damals so ein Ding. Und Miley und Lilly versuchen auch, wie zwei Normalos in die Venue reinzukommen, schaffen es dann aber natürlich nicht, weil niemand weiß, dass Miley Hannah ist, insgeheim. Und dann schaffen die beiden es mit Hilfe eines Golfkarts, mit so einem Security-Kart, so sich reinzuschleichen und werden dann auch verfolgt von so einem Sicherheitsbeamten. Und dann fahren sie so durch so ein Poster durch und das Poster von Hannahs Kopf bleibt auf Mileys Kopf kleben. Und wenn das nicht Show Don't Tell ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Also ich finde, das ist einfach so cinematografisch 10 von 10. Und dann fährt sie so hoch und trifft dann natürlich auf Billy Ray, nachdem sie sich dann fertig gemacht hat. Die Schacks werden durch die Glitzerstiefel ausgetauscht. Und dann fährt sie so wie so Katniss bei Tribute von Panem, fährt sie so auf diese Empore hoch. Und beim Hochfahren sagt dann auch noch ihr Vater zu ihr, du bist heute Abend mit dem Abwasch dran. Und dann sagt sie so, nein, ich habe es doch gestern schon gemacht. Und ich finde, das ist so, ne, da kriegst du direkt nochmal erzählt, es geht um dieses Spannungsverhältnis von ihrem Privatleben und ihrer Showpersona und darum, dass sie vielleicht auch vergessen hat, wie es ist, ein wahrer Teenie zu sein. Und abgehoben wird. Und das ist ja der Plot des Films. Und für mich ist das ein tolles Opening. Wie diese Drums von The Best of Both Worlds losgehen. Das einzig Komische.
Ja, ich wollte schon sagen, es gibt einen komischen Moment.
Ja, das ist schon inkorporiert, ein erster Kopfschüttel da. Und zwar, als dann dieses Musikvideo von The Best of Both Worlds, als sie dann auf der Bühne auftritt, anfängt. Und dann kriegt sie irgendwie so, das springt dann in dieses Musikvideo auf der Leinwand. Das ist so ein kleiner Montagetrick, der da angewandt wird. Und dann sieht man, wie sie am Strandschild auf Hawaii. Und dann kommt so eine Slowed-Down-Version von dem Song. Und dann kriegt sie so eine Kokosnuss auf den Kopf. Genau. Und das ist so richtig, richtig weird, wenn man sich fragt, wieso.
Das ist voll, voll weird, vor allem, weil dann irgendwann die CD, die so im Hintergrund läuft, so einen Hänger hat. Und dann kommt jemand, the best, the best, the best, the best. Und dann sagt der Regisseur so, Schluss, wenn man Schluss, we will fix that in post. So, ja. So als ob du das nochmal fixen kannst.
Ja,
so.
Genau.
Aber okay, die Macht des Schnittes. Ich finde es ein starker Moment. Ich finde auch, das ist wirklich so der perfekte Anfang. Ich weiß nur so, ich war wirklich so, oh mein Gott, ich bin so ready dafür. Weil ich finde auch, das sage ich irgendwie so sehr häufig, für mich ist es auch irgendwie so ganz wichtig, ich finde, so ein Film muss in den ersten 5 Minuten überzeugen. Mhm. Und ich finde, Hannah Montana, der Film, überzeugt in den ersten 5 Minuten.
Ja.
Auf ganzer Linie.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich finde auch, dass der so dynamisch ist direkt und der dich direkt nochmal mit dieser Nostalgie von Hannah Montana als Phänomen aus den Cowboy-Stiefeln haut. Deswegen, wie viele Referenzen über Cowboys und den Süden der USA können wir in einem Video machen? Macht ein Trinkspiel draus. Richtig. Mit O-Saft.
Sehr gut, das ist, ne, das ist wichtig.
Was ist denn dein zweiter Top-Moment?
Mein zweiter Top-Moment, nicht ganz High Noon ist es. Ich weiß auch nicht, ich wollte gerade
das ist ja eher High Noon?
High Noon.
Ah.
Das ist aber gerade ja wirklich mehr so Western-Film. Das war eine richtig schlechte Anspielung.
Nein, alles
okay.
Gut.
Platz zwei ist bei mir tatsächlich ebenfalls eine musikalische Nummer. Für mich ist dieser Film generell in erster Linie überzeugt, er auch durch dieses Album. Also wirklich jeder einzelne Song auf diesem Album zum Film ist ein Banger. Und der wahrscheinlich größte Banger, ja, wobei er ist nicht ganz so ein krasser Banger wie The Climb, aber wirklich die most iconic Scene, beziehungsweise die zweit most iconic Scene in diesem Film, ist für mich der Hoedown Throwdown. Das ist,
stark.
Es gibt so eine Benefizveranstaltung in so einer Hütte und da wird getanzt, da wird gesungen und Leute treten auf, unter anderem auch die junge Taylor Swift tritt da auf und singt Crazy, ja, auch ein fantastischer Song. Dann muss Miley allerdings auf die Bühne. Und ich finde es schon krass, wenn man so nach Taylor Swift auf die Bühne muss, ist schon hart. Und sie spielt da den Hoedown Throwdown und animiert die gesamte Scheune, da richtig abzugehen.
Ja.
Und die gehen ab. Und dieser Hoedown Throwdown ist auch so ein ikonischer Tanz. Und ich kann ihn leider bis heute nicht. Aber es gibt ja so auf YouTube so dieses Miley Cyrus hat auch so mal ein Tutorial hochgeladen, wo sie den Hoedown Throwdown erklärt. Und vielleicht machen wir das auch irgendwann mal.
Vielleicht.
Vielleicht.
Wenn wir mehr Geld kriegen dürfen, dann würde ich das vielleicht mal in Erwägung ziehen. Nee, aber ich finde auch, das ist so auch wieder, ich wiederhole mich, aber das ist auch ein ikonischer Moment. Ich finde, dass der Hoedown Throwdown hat ja so ein Eigenleben irgendwann bekommen, weil man das nicht nur irgendwie am, weiß ich nicht, irgendwelchen Schulfeiern aufführen musste, sondern dann auch vor seine Eltern gezwungen hat, damals im Wohnzimmer dabei zuzuschauen, wie du den tanzt. Also da habe ich schöne Erinnerungen dran. Ich finde auch, das sind so Moves, die du nie vergisst.
Ich finde das auch richtig krass. Was ich aber auch ein bisschen krass finde, ist die Tatsache, dass sie singt, also niemand weiß, dass Miley zu diesem Zeitpunkt Hannah Montana ist. Sie singt diesen Song aber als Miley Stewart, also als ihre Miley-Persönlichkeit. Und niemand checkt, dass es Miley, dass Miley Hannah ist, obwohl, so, ne, das klingt ja gleich. So, und warum ist da niemand, hat die Öhrchen gespitzt? Vor allem, weil auf dieser Veranstaltung, es gibt noch so einen Subplot, dass so ein Paparazzi, beziehungsweise so ein Reporter, unbedingt die wahre Identität von Hannah Montana aufklären möchte. Und deswegen reist er ihr so die ganze Zeit nach. Und er ist, während der Hoedown Throwdown gesungen wird, ist er in der Scheune und er checkt nicht, dass das Hannah Montana ist.
Der ist auch so komplett weird, der Typ. Er ist einfach ein Spanner, finde ich. Ja, weird, aber es ist ja wie bei Superman, ne? Du hast die Brille nicht mehr und dann ist sie eine ganz andere Person, ihre Perücke ist weg und sie hat ja auch nochmal einen schlechten südamerikanischen oder so South American Accent, den sie da noch mit draufpackt, der übertrieben klingt. Bei mir hat es funktioniert. Ich habe als Kind auch geglaubt, dass so eine Limo, die an mir vorbeigefahren ist, einfach mit einem Hannah Montana Sticker, dass da auch Hannah Montana drin ist. Also
und
mich.
Da saß Angela Merkel drin. Ich bin einfach ein richtiger Hannah Montana Fan gewesen.
Wahrscheinlich. Irgend so eine extrem reiche Person, die sich gerne als Hannah Montana ausgibt. Aber findest du nicht auch, dass das ein bisschen funktioniert, weil Hannah ja auch einen extremen Style hat?
Ja.
Und ich finde, Miley ist ja sehr so, sie trägt ja nur so Jeans und einfach Oberteile, in dem Film zumindest.
Ey, 100%. Ich finde aber auch so dieses Outfit-Technik, ich meine, wir haben uns diesen Film angeschaut, wir mussten bei jedem Outfit gefühlt so, haben wir so einen Heulkrampf bekommen, weil es so fantastisch ist. Es ist
ja
so ein Produkt seiner Zeit, so niemand läuft heute mehr so rum. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder zurück, aber ich finde auch die Outfits von Hannah, die sind iconic, aber auch die clashen manchmal ein bisschen. Das ist ein bisschen, ist manchmal ein bisschen viel.
Ja, ich weiß, die dachten so She Ate, aber es ist nicht ganz so krass gut, finde ich.
Eher
auch aus heutiger. Ja, Shein, du hast so recht. Also mein Lieblingsoutfit ist diese weiße Hose mit diesem zitronengelben Oberteil, wo sie dann das erste Mal auch auf
so
Travis
geil
trifft. Und das ist ja auch eine Combo aus einem Miley-Outfit gemacht aus einem Hannah-Outfit.
Das ist halt wirklich so, the best of both worlds. Wir
ja
haben es hier mal wieder. Aber
die Analyse
ja
ist stark. ohne, dass wir jetzt hier zu Karl Lagerfeld werden, würde ich mal weitergehen.
Mach du deinen.
Und meinen zweiten Top-Moment mit euch teilen. Natürlich ist es die Szene, wo Miley den Kevin allein zu Hause macht. Und zwar die zwei Antagonisten des Films, du hast eben schon angerissen. Wir haben ja einmal den Spanner / Paparazzi, der sie überführen will. Oder Paparazzo, das ist doch der Singular.
Er ist so ein Investigativjournalist, also das, was wir sind.
weiß ich jetzt nicht, ob ich mich mit ihm auf eine Stufe stellen würde. Aber sie macht ihn platt, den Creepy Paparazzi und diesen Kapitalisten, der das Einkaufszentrum in Crowley Corners eröffnen möchte. Allein, dass der Film den Kapitalisten als Antagonisten hat. Ich finde, das ist ja auch eine Botschaft, die mich früh radikalisiert hat, weil
ich wurde durch Hannah Montana radikalisiert.
Der Film sagt eigentlich Eat the Rich, weil sie durch so eine Kevin Alliance House Aktion, also da fallen dann irgendwelche Tomaten oder so über den Marktplatz.
Walnüsse, ne?
Oder Walnüsse. Und dann rutscht er so darauf aus und dann fällt der Spanner in dieses Gebilde von dem Kapitalisten, also der will da einfach eine Mall hinbauen.
Dieses Mall-Modell.
Ja, und so er möchte einfach aus diesem kleinen, beschaulichen, romantischen Dorf eine riesige, weißt du, so kalte Wand aufziehen und da, weiß ich nicht, was verkaufen. Merchandising.
Von Hannah.
Von Hannah nee, oder von Kühn oder so. So viel ist da ja nicht. Und das ist ja auch eine so eine Art Plädoyer für eine Rettung der Innenstadt, finde ich. Und diese Land- Stadtschere, die ist ja auch ein Thema. Und ich finde, das alles steckt in dieser Szene drin. Mit einem kleinen Augenzwinkern in Miley-Manier erledigt sie dann diese beiden dummen Männer in einer Szene. Und ich finde die extrem lustig. Und ja, deswegen, ich mag die.
Ich finde die auch gut. Das ist so, ich finde auch generell diese Straße, wo das stattfindet, das ist so schön. Ich finde, das war immer so dieses, wie ich mir die USA früher so vorgestellt habe. So eine richtig schöne kleine Stadt. Und da kennen sich alle und da gibt es dann so die einzelnen Läden und so. Und ganz so ist es dann doch nicht in den USA leider. Ja. Aber ich finde auch so, Hannah Montana, der Film ist rein theoretisch so ein bisschen Propaganda für die USA.
Ja.
Muss man halt schon mal so ein bisschen sagen. Ja. Vor allem so für die Südstaaten.
Das stimmt, aber das klammert der Film alles aus. Es ist ja auch ein Disney-Channel-Film, der jetzt wie viele Jahre schon auf dem Buckel hat? Über 10? 2009 ist der rausgekommen.
Ja, 16 Jahre jetzt schon. Das ist krass.
Wir sind alt.
Wir sind wirklich alt. Und man muss halt auch so sagen, so gefühlt, ein hoher Prozentanteil von den Leuten, die da mitgewirkt haben, sind jetzt so Trump-Supporter, so offen. Billy Ray Cyrus selbst.
Das Schlimmste ist Rascal Flatts, genau. Der auch Teil des Soundtracks ist. Einer meiner Lieblingssongs, Bless the Broken Roads. Ja, und der hat ja auch bei der Inauguration performt. Naja.
Ein bisschen uncool. Aber naja.
Ja, damals war ja noch nicht so problematisch. Ich finde aber auch nochmal, was die Szene auch nochmal cool macht, um jetzt zurückzukommen zu diesem Platz in meinen Top-Momenten, dass ja auch Miley dann nochmal mit ihrer Oma redet und dann sagt, die Oma ist ja generell total toll von Miley, weil sie ist so ein richtiges Urgestein, sie hat so viel Weisheit und sie kann ja auch so diesen Glanz und Glamour, den Miley irgendwie anstrebt, sie nimmt ihn also ihr so ein bisschen weg oder sagt ihr einfach, sie muss so auf den Boden der Tatsachen zurückkehren und nochmal ihre Wurzeln erforschen und wenn sie keinen Bock hat, mit ihrer Oma shoppen zu gehen, dann soll sie doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Sinetta hat sie es gesagt. Und ich liebe diese Szene einfach, weil das erinnert mich irgendwie an meine eigene Oma.
Same.
Und ich will auch einfach nochmal mit meiner Oma shoppen gehen.
Same. Oh, es ist so traurig, weil hier die Oma wird gespielt von Margot Martindale. Leute, die BoJack Horseman geguckt haben, kennen sie jetzt dadurch wahrscheinlich. Und ich liebe die. Die ist einfach so, die ist so mausig. Die ist wirklich so eine richtig tolle Oma, die so viel gelebt hat und dir so viel aus dem Leben mitgeben kann. Und vor allem, she's a real one. Sie ist so, ey, ganz ehrlich, du kannst mich nicht an der Nase rumführen. Ich halte dir den Spiegel vor. Und das macht sie.
Ja, deswegen einfach dafür 500 Aura-Punkte.
Richtig. Und ruft eure Oma an. So.
Bevor wir jetzt zu unserem letzten Top-Moment gehen, wollen wir noch diese WTF-Momente da reinschieben und dann einfach auf einer schönen Note enden.
Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich habe bei WTF-Momenten, den habe ich so ein bisschen spaßeshalber mit reingebracht, aber jede einzelne Szene, in der Billy Ray Cyrus den Mund aufmacht.
Oh mein Gott, ich habe auch aufgeschrieben, jede einzelne Szene, wo Billy Ray's Bart zu sehen ist. Einfach sein fucking Ziegenbart. Aber ich lieb's, dass wir das beide einfach aufgeschrieben haben.
Es ist wirklich so, also wenn ihr den Film im Original guckt, es ist der Hammer. Du siehst diesen Typen und mit was für einem Dialekt er da redet. Es ist Wahnsinn.
Ja, es ist kriminell. Es ist wirklich so, einfach.
Ich möchte es auch nicht nachmachen, weil ich werde es niemals so rocken können wie Billy Ray.
Ich muss auch jedes Mal lachen, wenn ich ihn so sehe. Also wenn so langsam die Kamera fahrt, auch am Anfang auf sein Gesicht. Ich bin so, ja, da vorne ist er ja, in Gedanken versunken. Ich finde, ich kann ihn einfach nicht ernst
nehmen. Ich auch nicht. So, und das Ding ist, er ist ja auch mittlerweile so ein bisschen abgefallen, da kommen wir auch später nochmal dazu. aber ich bin letztens so durch TikTok gescrollt und der ist mir auf meine For You-Page gespült worden. Er hat nämlich so ein ganz, ganz schlimmes Video, wir blenden es auch ein, hat er hochgeladen, wo er Over the Rainbow singt. In so einem pinken Hemd. Oh, und es ist richtig schlimm.
Ich kann es mir vorstellen.
That man is broken.
Ich muss lachen, aber gleichzeitig bin ich auch traurig, weil ich finde auch in dem Film sieht man ja auch noch dieses heile Familienverhältnis, zumindest augenscheinlich. Butterfly, Fly Away. Boah, dieser Moment, ich war jedes Mal, ich habe so in einem Vaterkomplex geweint, als ich diese Szene mir angeschaut habe, weil das ist das Äquivalent zu Slipping Through My Fingers von Mamma Mia für mich mit Vater-Tochter-Beziehung. Und die beiden singen da gemeinsam einen Song für alle, die es dann nicht kennen. Und es geht ja auch darum, dass er sie so loslassen muss und sie erwachsen wird.
Das ist, es ist so schlimm. I wish that were real.
Wirklich.
So, ich hab mir Gefühl noch nie so eine tolle Vaterfigur gesehen. Und deswegen ist es so schlimm, dass die Realität einfach komplett anders ist.
Ja.
Dass Billy Ray doch nicht der beste Vater ist.
Eigentlich voll Meta, wenn man mal überlegt, dass es ja die ganze Zeit um diese Diskrepanz von Realität, also Schein und Wahrheit geht, auch bei Hannah Montana und die Karriere von Miley Cyrus und auch ihre Beziehung mit ihrem Vater, die dann zerbrochen ist und auch öffentlich ausgeschlachtet wurde, spiegelt das ja dann auch ein bisschen. Ja, 100%. Mein Gott.
Aber okay, gut, dann haben wir schon mal bei den geteilten WTF-Moment. Nenn uns mal deinen nächsten WTF-Moment.
Also, ich finde, Lillys 16. Geburtstag.
Danke, ich glaube, wir haben einfach eins zu eins die gleichen WTF-Momente.
Geil, finde ich gut. Weil sie hat einfach den ganzen Pier gebucht. Und das ist auch am Anfang von dem Film der Fall. Das ist so eine Szene, wo sie dann nochmal merkt, dass Miley nicht richtig auf die Gefühle von Lilly eingeht und versucht wieder ihren Tag zu stehlen, weil sie hat einfach Geburtstag und Miley schafft es dann, als Hannah auf diese Party zu gehen und die zu crashen. Und also niemand feiert so seinen 16. Geburtstag. Das hat mir damals schon harte Anxiety gegeben, weil ich so meinen 16. mit so 5 Freundinnen im Tummeldschungel gefeiert habe und im Tummeldschungel Bergisch Gladbach. Und ich denke mir so, wer sind diese ganzen Leute? Also noch nicht mal so viele Leute sind auf meine Schule gegangen.
Ja, es ist krass, vor allem, weil sie nicht nur irgendeinen Pier gemietet hat, sondern den fucking Santa Monica Pier, was halt einfach wirklich so, da ist so eine Achterbahn drauf, das ist so alles, das ist so der Touri-Spot.
Voll.
Und sie ist halt einfach so, nee, das ist
Sweet Gar 16. Kein Problem.
Ja, ich find's auch krass.
Ja, ich will wissen, wie viel Geld sie hat.
So, also ich meine, natürlich muss man dann sagen, dann ist halt auch dieser, das ist so dieser Kernmoment, wo man dann merkt, dass bei Miley irgendwas kaputt ist, dass sie doch irgendwie so sehr abgehoben ist, denn sie kommt zu spät zu dem Geburtstag und dann macht sie taucht als Hannah Montana auf und zieht damit so die ganze Aufmerksamkeit auf sich selbst. Und das ist ein ultra beschissener Move und da habe ich mir dann auch die ganze Zeit gemacht, ja, Miley ist eigentlich wirklich auch an sehr vielen Stellen in diesem Film, finde ich es auch eigentlich sehr gut, dass sie so gezeigt wird als eine sehr schlechte Freundin.
Mhm.
Und dass sie dann wirklich lernen muss, wie man eine bessere Freundin ist, ein besserer Mensch und ja, aber trotzdem.
Kommt mir auch ein bisschen zu kurz tatsächlich, dass Lilly und Hannah auch nochmal, oder Lilly und Miley auch nochmal zueinander finden,
mhm.
dass sich Hannah auch, oder Miley nochmal entschuldigt.
Mhm.
Deswegen schade, dass es der Film nicht nochmal aufgreift, aber trotzdem, ja, am Anfang wird die Situation klar, sie ist das Arschloch und man möchte, dass Lilly ihren Geburtstag feiert und im Mittelpunkt stehen darf, auch mal, weil sie steht ja immer im Schatten von Miley.
Das stimmt. Und ich finde auch, hier haben wir auch diesen einen Moment, was eigentlich so zwei zentrale Figuren in der Serie sind, nämlich Rico und Oliver, die hier auf diesem 16. Geburtstag so abgefrühstückt werden, weil die diese Explosionstorte haben.
Das ist so komisch. Das
ist auch so weird, aber ich bin ein bisschen happy, dass sie nicht im Film weiter sonst vorkommen.
Mein nächster WTF-Moment wäre nämlich auch
Jackson mit,
Storyline.
Mit dem Krokodil mit dem vor allem.
Ach. Das ist einfach, danke, wir verstehen uns. Also, man wusste einfach nicht, was man mit Jackson anfangen soll in diesem Film. Jackson ist ja der Bruder.
Ja.
Und er wird auch gespielt von einem Schauspieler, der viel zu alt ist.
16 Jahre. Er ist 16 Jahre älter als Miley. Und die sind im Film, sind sie so 2 Jahre, unterscheiden sie.
Aber Props an ihn, weil man merkt es nicht, dass er so alt ist.
Voll. Mittlerweile leider schon. Er hat heftige Augenringe.
Na gut. Hätte ich auch. Ich habe auch schon heftige Augenringe. Das ist alles nur Concealer. Ich finde aber auch, dass die Szene so übertrieben ist, weil er will dann da kleine Kinder unterhalten und er hat da so eine Art Sommerjob und arbeitet dann in diesem Reservat für so Krokodile. Und das hat auch irgendwie gar nichts mit der Hauptstoryline zu tun. Und dann wird er von einem Krokodil angegriffen und hätte eigentlich tot sein müssen danach.
Weil das Krokodil beißt ihm in den Popo.
Und das ist so ein, ja, so ein Humor Relief.
Genau.
Aber funktioniert einfach nicht.
Ja, ich muss sagen, ich bin normalerweise ein großer Fan von Jackson in der Serie gewesen. Ich fand es immer so ein bisschen sehr funny. Aber ich finde auch, dass dieser Film sich ja auch deutlich ernster nimmt als so die Serie. Also er hat deutlich emotionalere Momente und ich finde, da passt es halt einfach null rein. Und wie du schon sagst, es ist sehr weird, was sie mit ihm gemacht haben. Es gibt dann ja auch noch so einen Cousin von denen, der so die ganzen Frettchen dabei hat.
Ja.
Ist auch so richtig, richtig, richtig seltsam. aber ja, ich finde es eigentlich auch, man hätte mit Jackson auch eine emotionale Ebene rein, theoretisch reinbringen können, dass er ja auch immer in Mileys Schatten steht und sich praktisch immer so nach ihr richtet und dass sie immer die Nummer eins ist und er eigentlich so hinten überfällt. Und es gibt so ein, zwei Szenen in diesem Film, die so darauf hindeuten, dass er es auch schwer hat. Aber das war's dann.
Ja, das ist ja in der Serie viel mehr Thema. Und er ist ja auch eigentlich ein ganz toller Bruder für Miley und das kommt auch zu kurz. Ich hätte mir auch eine Justice für Jackson. Eine ausgearbeitetere Storyline gewünscht.
Ich finde auch, Jackson ist so ein weirder Name.
Ja.
I'm so sorry.
Was ist da passiert? Miley und danach, also inspiriert von Smiley und dann Jackson? Weiß ich jetzt
von
auch
Michael.
Nicht. Kein Wunder, dass Jackson nicht der Lieblingssohn ist. Das Lieblingskind. Okay, das heißt, wir haben jetzt zwei WTF-Momente geteilt.
Richtig.
Hast du noch einen?
Habe ich noch einen WTF-Moment? Ja, ich habe einen WTF-Moment, der auf meinen Top-Moment hindeuten würde.
Okay, dann soll ich es zuerst machen und dann können wir überleiten zu unseren Top-Momenten.
Vielleicht schrägstrich Top-Moment, weil wir ihn auch teilen.
Wahrscheinlich.
Es gibt nur einen.
Es gibt einen Top-Moment, da lasse ich nicht mit mir reden. Ich habe aber auch noch einen WTF-Moment und zwar, als Travis und Miley das erste Mal nach Crowley Corners zurückkehren und so Travis Blue Jeans, das Pferd von Miley, einfängt mit so einem Lasso und es ist einfach sowieso extrem corny und es ist so eine Cowboy-Fantasie, dann hat man da so eine Totale, wo er galoppiert mit diesem Pferd und zwar nicht er, man sieht, dass es einfach ein Extra ist. Ihr müsst mal genau an diese Person ranzoomen. Es ist so lustig, weil es sieht einfach aus, plötzlich wie so ein 45 Jahre alter Mann. Wahrscheinlich, weil der...
Das war der Schauspieler von Jackson.
Wahrscheinlich. Aber so niemals ist das dieser Mann da auf diesem Poster. Ich finde es sehr lustig. Ja, da fängt dann auch das Pferd mit so einem Lasso ein. Es ist extrem übertrieben. Und dann merkt man auch in diesem Moment, wo Miley sich umdreht, die beiden sollen sich verlieben. Wir haben ja schon drüber geredet in unserem Trope-Talk. Liebe auf den ersten Blick, das macht mit mir ja nichts. Und das ist auch wieder ein Beispiel davon, wie übertrieben das inszeniert sein kann.
Aber ich muss sagen, so, ich bin eigentlich ein Fan von Liebe auf den ersten Blick. Das ist so ein Trope, das ich sehr gerne mag. Aber wenn du dann ihn da hast, geht wirklich gar nichts mit mir. Ich war so damals, ich war so, okay, der soll jetzt was mit mir machen, wirklich gar nichts ist da passiert.
Ja,
ich finde ihn auch wirklich so.
Er kann auch nicht so gut schauspielern, leider,
nee,
in dem Film, es tut mir leid.
Der Lucas Till. Und ich habe noch ein Funfact mitgebracht, denn wusstest du, dass Lucas Till, also der übrigens heißt Travis auch Travis Brody.
Was
für einen männlichen Namen möchtest du haben?
Er trinkt. Er hat bestimmt nur so Duschgel mit so Moschusgeruch oder sowas. Oder isst so Schokolade, wo so drauf steht für Männer. Naja, tut mir leid.
Lucas Till war laut eigenen Aussagen mit Miley ungefähr 2 Monate während der Dreharbeiten zusammen.
Spicy.
Und er hat dann auch noch in einem Podcast, also in einer Radiosendung, hat er so gesagt, ich denke, das wird den Film ein bisschen besser machen, weil die Liebe war definitiv echt.
Aber 2 Monate, sorry, ich weiß nicht, wie lange die Dreharbeiten gingen, aber da bildet er sich jetzt auch relativ viel ein, oder?
Ich finde das auch krass.
Wirkt so, als würde er was aufblasen, so ein bisschen für die Cloud. Ich meine, 2 Monate.
Ich finde das auch, ich finde das wild. Aber ja.
Krass.
Ich finde das ein guter WTF-Moment. Mein nächster WTF-Moment, der hängt auch mit Travis zusammen. Beziehungsweise ist auch eher so ein bisschen Mileys Problem. Es gibt nämlich den Moment, wo dann endlich mal so ein Date zwischen Travis und Mighty zustande kommt. Und das machen die irgendwie in dem italienischen, in dem einzigen italienischen Restaurant da. Und das ist doch so typisch italienisch, wirklich so hinten im Hintergrund natürlich noch so eine Malerei.
Ja, und mit so einer weißen Tischdecke.
Genau, wo du weißt, so der Betreiber von diesem Lokal hat kein Prozent italienische Wurzel in seinem Game. Naja, das Ding ist, dieses Date findet gleichzeitig statt, während Hannah einen wichtigen Termin beim Bürgermeister hat. Und es hat mich tierisch aufgeregt, dass sie ihr Date nicht verschoben hat. Also es gibt wirklich keinen Grund, warum sie dieses Date gleichzeitig hat wie dieses Bürgermeister-Date. Denn natürlich, in diesem Film kommt es dann zustande, dass Hannah bzw. Mighty halt zwischen diesen beiden Veranstaltungen hin und her wechselt. Also sie ist bei dem Lunch beim Bürgermeister, geht dann kurz auf Toilette und läuft währenddessen zum Date mit Travis. Und da geht sie dann wieder auf Toilette und läuft dann wieder zu der Veranstaltung beim Bürgermeister.
Es ist extrem konstruiert.
So dumm, weil sie erfährt dann halt irgendwann, also sie hatte, als sie dieses Date ausgemacht hat, wusste sie noch nicht, dass sie diesen Termin hat. Aber ich verstehe es bis heute nicht, warum sie nicht nochmal zu Travis gegangen ist und gesagt hat, nee, weißt du, dieses Date, das können wir das morgen machen? Ich glaube, Travis, der hat gelächzt, der wollte Mighty unbedingt haben und ich glaube, der hätte das auch noch einen Tag verschoben.
Vielleicht, weil es einfach kein WLAN gab in diesem Ort, konnte sie vielleicht nicht schreiben oder simsen, vielleicht gab es auch kein Netz oder sie hätte einen Brief anwerfen müssen, hätte er ihn nicht mehr rechtzeitig bekommen. Wer weiß, was da abgeht in Crowley Corners.
Das stimmt.
Aber ja, ich finde das auch ziemlich dumm. Das sind auch ein, zwei Szenen, wenn wir jetzt mal ehrlich sind mit euch, Leute, die sind jetzt nicht so krass durchdacht. Man muss das hinnehmen für Disney Channel Flair und leicht draufgedrückte Handlungsstränge. Trotzdem führt diese Szene zu unserem Top-Moment.
Ja.
Und komm, zwar die Drehtüren-Szene. Und jeder, der diesen Film geguckt hat, der weiß jetzt, wovon wir reden, weil wir haben ja vorher diese lustige Montage gesehen, wo Mighty immer hin und her wechselt zwischen diesen beiden Momenten, also zwischen diesen Dates, die sie hat. Das Dinner mit dem Bürgermeister als Hannah und dann das Dinner mit Travis bei diesem Pseudo-Italiener. Und dann sieht man die ganze Zeit im Film vorher schon diesen kleinen Fan von ihr. Also das ist so ein kleines blondes Mädchen, was unfassbar riesen Hannah Montana-Fan ist. Ich glaube, sie war am Anfang in dem Konzert auch schon zugegen. Und sie ist dann am Ende, so in der großen Klimax, in demselben Moment in dieser Drehtür, wie Hannah sich die Perücke runterzieht. Und dann sieht sie eben, wie Hannah, also wer wirklich Hannah ist. Also sie kriegt als erste Person außerhalb von Hannahs Familie und Freunden mit, dass Hannah Montana Mighty Stewart ist.
Und das Ganze geschieht so in sehr krasser Slow-Mo.
Ja.
Und nachdem das Mädchen dann diese Drehtür verlassen hat, kommt Travis in die Drehtür und sieht, dass Mighty da steht mit der Hannah Montana Perücke in der Hand. Und er ist so
Das ist das Schauspiel von ihm extrem gut nachgemacht. Mehr kommt da nämlich auch nicht im Gesicht.
Er ist halt wirklich so, er ist so richtig erschüttert, dass Mighty ihm niemals die Wahrheit gesagt hat. Und währenddessen hören wir die Instrumentalversion von The Climb.
Und es ist unfassbar gut. Also es ist so dramatisch und es ist wie in so einem guten K-Drama.
Richtig. Und du musst halt wirklich ausblenden, dass Mighty wirklich so 8 Runden in dieser Drehtür dreht.
So dumm.
Und halt eigentlich schon längst rausgewiss. Also es ist
unfassbar. Ihr wäre so schlecht nach dieser Drehtür, weil sie halt so oft in dieser Drehtür gehangen ist. Aber es ist egal, du musst es ignorieren für diesen Moment, für diesen dramatischen Moment. Ich finde auch in dieser Drehtür, da habe ich wirklich, ich soll sagen, meine Jungfräulichkeit verloren. Nee, da habe ich meine Kindheit verloren. Weil
du bist erwachsen.
Ich bin in dieser Drehtür erwachsen geworden, weil ich will hier kurz nochmal eine Referenz machen. Und zwar, kennst du den Film Uptown Girls und dieses Meme davon, von der Protagonistin, die ja dann mit dem kleinen Mädchen auf diesem Spielplatz ist und sie gucken sich an und das wird ja oft verwendet für diese Momente, wo du dein kleines Ich so mit deinem kleinen Ich sprechen könntest oder in die Zukunft blickst und ja so reflektierst, was aus dir geworden ist. Und für mich ist das diese Szene, weil dieser kleine Hannah Montana-Fan, ich stelle mir immer vor, dass das auch die kleine Mighty ist, die diesen Traum hatte, diesen Traum, ein Popstar zu sein. Und sie reflektiert dann, was ist so aus mir geworden oder wie weit habe ich es so gehen lassen, also mich gehen lassen. Und so, das ist so ein Moment dieser Selbstreflexion, der da drin steckt. Und das berührt mich jedes Mal.
Das ist deep. Das macht wirklich sehr viel mit mir. Aber ich finde es auch, du musst halt wirklich das hinnehmen, dass es sehr unrealistisch ist und dass Menschen so niemals agieren würden. Aber für mich ist es der Wahnsinn. Es ist es hittet wirklich.
Ja.
Es ist so dieser Moment, vor allem zum Zeitpunkt der Serie, hat man diesen Reveal-Moment noch nie gehabt. Es hat sich immer mal so in Folgen so angebahnt, so, oh mein Gott, wer erfährt hier, dass, wer Hannah Montana wirklich ist? Aber hier hat man es das erste Mal so richtig gesehen und da war man so wirklich schockiert, so, das Geheimnis ist raus.
Ja.
Und die Bombe ist geplatzt und ich find's krass.
Ja, der emotionale Höhepunkt des Films bei weitem. Und ich finde The Climb, also das ist so eine gute Idee, dann da den Song auch abends zu spielen. Also diese Opening-Töne von The Climb, das ist für jeden Hannah Montana-Fan oder generell Leute, die damals Disney Channel einfach konsumiert haben, das macht dich direkt emotional. Also ich werde jedes Mal emotional, selbst wenn das so, weißt du, so ein britischer Junggesellenabschied so im Pub grölt ins Mikro.
Ey, geil.
Vergieße ich ein, zwei Tränchen.
Aber jetzt ungelogen, also ich manchmal, ich bausche ja immer so gerne so Sachen, für die ich sehr emotional bereit bin, bausche ich immer so gerne sehr hoch auf. Aber ich finde wirklich The Climb ist ungelogen einer der besten Songs, die je geschrieben wurden.
Ich finde auch, also der ist für mich mit Abstand einer meiner Lieblingssongs, weil es einfach so nostalgisch für mich ist. Ich finde, der ist eine extrem gute Ballade und einer der besten Songs auf jeden Fall von Miley Cyrus. Deswegen freue ich mich, wenn sie ihn irgendwann noch mal vielleicht auf einer Tour performen.
Wer weiß es, da kommen wir gleich noch zu.
Daumen sind gedrückt.
Ich will noch einmal kurz, bevor wir jetzt überschwenken, möchte ich noch einmal sagen, es ist auch die erste Schauspielrolle von Natalia Dyer gewesen.
Das ist unfassbar.
Die aus Stranger Things kennt. Wie heißt sie nochmal? Nancy.
Ja.
Stranger Things. Und sie ist hier ein kleines Mädchen, das die Tochter von diesem Paparazzi spielt. Und die ist auch so ein Hannah Montana Ultra. Und hier seht ihr sie. Ich finde das krass.
Also, allein deswegen lohnt es sich für alle, die nichts mit Hannah Montana anfangen können und weirderweise bis hierhin geguckt haben.
Genau.
Guckt euch den Film vielleicht an.
Robbie Ray Jackson.
Robbie Ray.
Lola Luftnagel.
Lola Luftnagel. Wir machen auch Nägel in die Luft. Wir machen Nägel mit Köpfen. Denn wir wollen jetzt noch über das Phänomen Hannah Montana sprechen am Ende dieses Videos. Und zwar haben wir da nämlich auch die Expertise von Beyond Gossip, und zwar der lieben Gisem, dazu gezogen. Die wird gleich ja auch noch mal ein bisschen was erzählen. Aber wir können ja erstmal reinsteigen in die Disney Channel Era. Das ist ja das große Ding damals in unserer Kindheit gewesen. Und Hannah Montana hat sich da ganz gut eingegliedert. Aber gibt es noch andere Filme und Serien, die du gerne geschaut hast?
100%. Also ich würde auch sagen, ich bin vom Disney Channel großgezogen worden. Wenn meine Eltern das nicht übernommen haben.
Das heißt, du arbeitest jetzt in einem Hotel und bist Zauberer und kannst wahrsagen. Da waren jetzt schon ganz viele Referenzen drin für alle, die es
Ja, ich muss sagen, ich habe wirklich sehr viel Disney Channel Serien konsumiert. Also wirklich so bei Sitcoms alles Mögliche. Ich habe Hotel Zack & Cody geguckt. Ich habe auch Zack & Cody an Bord gerne dann noch geguckt. Ich habe auch Zauberer vom Waverly Place. Das ist so meine, muss ich sagen, so von diesen Prime-Serien ist es so meine least favorite gewesen. Ich habe die nicht ganz so gerne geguckt.
Ich auch nicht.
Weil da gab es ja auch immer so eigentlich diese Lager. Es gab dieses Zauberer von Waverly Place Lager und Hannah Montana Lager, wo man auch sagen muss, krasser Mindfuck, 2009 sind sowohl der Hannah Montana Film rausgekommen, als auch der Zauberer von Waverly Place Film. Und Disney hat sich dafür entschieden, Hannah Montana ins Kino zu bringen, weil das war so die große Sache, welcher von den beiden Filmen kommt ins Kino? Und es ist Hannah Montana geworden, nicht Zauberer von Waverly Place. Und ich finde auch zu Recht.
Ich finde, die Story von Hannah Montana war ja auch immer ein bisschen komplexer.
Ja.
Also ich will jetzt nicht jemandem zu nahe treten, der sagt, Zauber von Waverly Place, das war das Ding.
Es hat einfach für mich persönlich nicht Klick gemacht.
Also ja, für mich auch nicht so. Ich mochte Selena Gomez immer und ich fand auch, das ging ja auch um so Zauberei. Ne? Ich als Harry Potter-Fan, da war ich affin mit. Ja, aber trotzdem, Hannah Montana hat mehr einen Platz in meinem Herzen. Aber ich habe auch zum Beispiel noch Shake It Up geguckt, der Durchbruch von Zendaya.
Das muss ich sagen, das kam so am Scheidepunkt meiner Disney Channel Laufbahn. Ich glaube, da habe ich wirklich dann aufgehört, so Disney Channel Sachen zu konsumieren.
Okay, verstehe. Ja, das ist ein bisschen ein paar Jahre später rausgekommen als Hannah Montana. Aber natürlich auch was Älteres wie That's So Raven oder Lizzie McGuire.
Ah,
habe ich
McGuire
auch
ist so
damals
toll.
Geguckt.
Oh mein Gott, ich habe diese generell, Hilary Duff, fantastisch da drin.
Hilary Duff ist wirklich fantastisch und natürlich auch Zack & Cody.
Ja.
Das sind so die Serien, die ich geguckt habe und Filme. Ne, natürlich High School Musical, Camp Rock,
Lemonade Mouth
ist einfach auch ein guter Film, unabhängig, ob es jetzt von Disney ist oder nicht.
Da können wir auch hier gerne nochmal irgendwann drüber reden, weil ich würde es gerne nochmal, also ich finde, das ist sehr, sehr krass. Übrigens bei Bridget Mandler, Noch eine Serie, die ich geguckt habe, Meine Schwester Charlie.
Stimmt.
Die war auch ultra fantastisch. Also da würde ich sogar, glaube ich, heute noch mal eine Hand für ins Feuer legen. Das ist ein gutes Sitcom, das einfach.
Ich habe die alle lange nicht mehr geguckt, aber ich hätte noch mal Bock.
Ich auch. Also ich glaube auch, auf die hätte ich irgendwie noch so Bock, mich reinzustürzen. Bei Hannah Montana ist, glaube ich, bei mir auch noch wirklich so eine Barriere, so ich möchte es mir nicht kaputt machen. Ich habe Angst davor, wirklich diese Serie noch mal zu gucken, weil ich so weiß, oh, das ist, glaube ich, echt nicht so gut gealtert wie der Film.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch Angst vor dieser Serie. Ich finde aber, was auch noch spannend, sich zu fragen ist, wie war das denn damals für die Marke Hannah Montana, als dann der Film rauskam? Was hat das eigentlich mit Hannah Montana gemacht und auch für Miley damals? Das haben wir Gisela mal gefragt.
Die Serie Hannah Montana hat Miley sowieso zum absoluten Weltstar gemacht. Es hat also niemanden überrascht, dass es dann einen Kinofilm gab. Und ich würde schon sagen, dass der Kinofilm ihren Status als Mega-Weltstar international nochmal gefestigt hat. Ich meine, der Soundtrack war über 70 Wochen in den Billboard-Charts und wir alle kennen und lieben den Song The Climb. Es ist ein absoluter Kultsong, jeder Fan liebt ihn und deswegen hat sie ihn auch neulich auf einem Konzert gesungen. Alle sind ausgerastet.
Aber nicht nur Miley kommt hier in diesem Film vor, wir haben auch noch den ultimativen Popstar unserer Zeit eigentlich, glaube ich, so in diesem Film. Und sie hat da so ihr großes Leinwanddebüt gefeiert. Zu dem Zeitpunkt war sie noch gar nicht so groß. In der Country-Szene war sie schon sehr groß. Wir reden von Taylor Swift. Sie hat da ihren crazier Moment gehabt. Und was ich auch ganz, ganz krass fand, das habe ich irgendwie erst so bei der Recherche für dieses Video herausgefunden, dass sie auch You'll Always Find Your Way Back Home geschrieben hat.
Mhm. Das sie ist, hat auch mehr beigesteuert zu der Marke Hannah, als man denkt.
Genau, und ich finde, das ist so krass. Und ich weiß nicht, sie sieht halt auch einfach aus wie ein komplett anderer Mensch da.
Das war ihre Country-Era. Ich finde auch, das überrascht mich jedes Mal, wenn ich Taylor in diesem Film sehe. Das ist ja auch eine der wenigen Cameos, die sie überhaupt mal auf dem Disney Channel oder so gemacht hat. Miley Cyrus selbst hat ja in High School Musical 2 dann nochmal mitgespielt und da nochmal eine Cameo gemacht. Das war ja generell in dieser großen Maschine von Disney.
Da gab's Crossover. Das Ding.
Ja, da hast du einmal einen Vertrag unterschrieben und hast dich dann bereit erklärt, 50 Jahre zu buckeln für die. Aber trotzdem, ich freue mich immer, wenn ich sie da sehe. Der Song ist toll.
Same. Und was ich immer noch fragen wollte, ist es so dein erster Kontakt so mit ihr gewesen?
Tatsächlich,
oder kanntest du sie vorher schon?
Ich kannte sie vorher noch nicht. Ich war noch nicht ein Taylor-Fan. Und dann, als ich den Film geschaut habe, hat sie mich ein bisschen gestört auch am Anfang, weil ich erstmal nur Miley singen hören wollte und nicht verstanden habe, wieso da jetzt noch jemand anderes ist am Mikro. Außer Robbie Ray, der kann natürlich immer das Mikro in die Hand nehmen. Danach wurde ich erst Fan. Das war ja ihr Album Red, meine ich, das damals dann in den Charts war. Gleichzeitig zum Start des Films. Aber darüber hat Gisem auch noch mal ein bisschen gequatscht, weil wir wollten auch von ihr wissen, ob man die Cameo von Taylor Swift in Hannah Montana, der Film, als ihren Durchbruch bezeichnen könnte.
Taylor war in den USA auf jeden Fall schon bekannt in der Musikszene. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es ihr Durchbruch war. Ich meine, ihr Song Love Story war ja schon auf Platz 1 der US-Country-Charts. Aber der Film kam auf jeden Fall zu einer Zeit raus, wo Taylor international bekannter wurde. Das haben wir auch in Deutschland gemerkt. Einen Monat nachdem Hannah Montana der Film erschien, war auch Love Story bei uns in den Charts. Und ich denke, für sehr viele Fans war es so das krasseste Crossover ihrer Kindheit.
Aber es soll hier ja auch hauptsächlich um Miley gehen, um Miley Cyrus, titelgebend für Hannah Montana. Und die ist ja nach Hannah Montana hat die auch eine ziemlich steile und vor allem auch so ein bisschen publicity-mäßig durchwachsene Karriere so angenommen. Und in welchem Film hat sie eigentlich noch so mitgespielt? Weil eigentlich hat sie danach ja eher hauptsächlich ihre musikalische Karriere gestartet.
Mhm.
Filmisch war sie gar nicht mehr so viel unterwegs, oder?
Ich meine, mit dir an meiner Seite.
Oh.
Das wissen die wenigsten. Da hat sie ja ihren späteren Mann, Liam Hemsworth, der jetzige Witcher, Leute. Ich freue mich da krass drauf, kennengelernt. Und High School Musical 2 habe ich eben schon erwähnt. Was hat sie noch gemacht? LOL? Kennst du noch LOL?
Oh mein Gott, das war ursprünglich, glaube ich, so ein französischer Film.
Ja, französischer Film. Ich war damals obsessed mit dem französischen Film. Und dann gab es diese amerikanische Version,
die
wo sie mitgespielt hat.
Wirklich so ein bisschen sehr all over the place war, hatte ich so ein Gefühl. Also, ja, ich habe die damals halt auch gefühlt, weil, wie gesagt, dieses französische Original war so gut und ich habe es so gefeiert. Und dann kam man eine Version mit Miley Cyrus und man war so, oh mein Gott, wie geil. Und ich glaube, ich habe die damals auch sehr gefeiert. Aber so aus heutiger Sicht ist es so ein bisschen, Ja, es ist so sehr plakativ, es ist so sehr weichgespült und oberflächlich alles.
Ich würde auch sagen, dass die amerikanische Version schon all den Charme verliert, den das französische Original hat. Obwohl ich auch sagen muss, das französische Original, also ich mochte den Film damals sehr, aber es ist ein großer Teenie-Film, kein großer, würde ich sagen, eher ein typischer Teenie-Film, der sehr mit Klischees vollgepackt ist. Und das ist dann auch die amerikanische Version. Ja, ja, spielt nicht sogar Demi Moore ihre Mutter?
Ich weiß es nicht. Ich finde, sie hat aber auch noch diesen Film So Undercover mitgespielt. Wo sie so eine Undercover-Agentin spielt, obwohl sie so Highschool-Schülerin ist.
Das ist so schlimm, wenn man LOL googelt, weil dann kommt erst LOL Last One Laughing von Bully Herbig oder League of Legends. Warte, LOL.
Miley. Ach, dieses Poster auch, wie sie da auf dem Bett.
Tatsächlich, Demi Moore spielt ihre Mutter in dem Film.
Krass.
Crazy. Allein dieses Poster.
Oh mein Gott, das ist so schlimm. Ich sehe aber auch ein bisschen aus wie Schwester an der Hälfte.
So, und Douglas Booth, das war auch so ein White Boy of the Month damals.
Aber genug zu Mileys filmischer Karriere. Wir wollen wissen, wie es sonst so bei Miley weitergegangen ist. Vor allem auch so musikalisch. Und da haben wir auch Giese mal gefragt.
Man hat ja schon während der letzten Staffel von Hannah Montana gemerkt, dass Miley probiert, sich langsam zu lösen vom Disney-Image. Also wir hatten zum Beispiel provokantere Outfits. Und dann spätestens mit der skandalösen, aber iconic Bangers-Era hat man wirklich gemerkt, okay, sie löst sich von ihrem Kinderstar-Dasein. Und ich würde auch sagen, seit Bangers hat sie sich immer wieder ausprobiert mit verschiedenen Styles, mit verschiedenen Musikrichtungen. Und jetzt bei ihrem letzten Album merkt man wirklich, dass sie extrem bei sich angekommen ist. 2024 hat sie ja auch endlich ihren ersten Grammy gewonnen. Wobei ich auch sagen muss, ich finde es fast schon ein bisschen frech bei ihrer schon langen musikalischen Legacy, dass sie so spät ihren ersten Grammy gewonnen hat. Es war wirklich an der Zeit.
Wie war das bei dir? Hast du nochmal ein Album von Miley Cyrus, was du extrem gefeiert hast?
Also ich meine, logischerweise müssen wir jetzt hier über Bangers reden, was nicht, klar, also wo der Titel wirklich das verspricht, was es ist, nämlich ein Bangers-Album. Und es ist, also wir haben ja auch hier unseren Social-Media-Manager, den Levin, der behauptet auch heute noch, er ist selber DJ, also er hat Ahnung von Musik, er behauptet auch heute immer noch, das ist das beste Pop-Album, was je geschrieben wurde. Und ich verstehe es. Es ist halt auch wirklich so, Miley hat sich ja nochmal so komplett neu entdeckt und es war auch ein richtiger Skandal einfach. So dieses, du hast wirklich dieses Mädchen, was Hannah Montana gespielt hat und sie ist jetzt so eine komplett crazy Frau und reitet eine Abrissbirne.
Sie wollte damals dieses Disney-Image verlieren. Mm. Das ist ja generell häufig bei so Kinderstars, die dann extrem berühmt früh geworden sind und sie diese Unschuld ablegen wollen. Und bei ihr hat das geklappt, weil Wrecking Ball, damit hat sie halt gezeigt, dass sie auch anecken will und dieser Eklat, das ist so skurril, wenn man heute drüber nachdenkt, weil diese Performance mit Robin Thicke, das war da bei den MTV Awards und da hatte sie irgendwie war sie leicht bekleidet und hat anzüglich getanzt und das war damals für uns so schlimm, also ich weiß noch, dass ich auch wirklich kurz die ganze Propaganda, diese misogyne Propaganda von so Bravo und Co. Bei mir funktioniert hat und ich dachte, oh ja, Mai, die kann ich jetzt nicht mehr hören, weil sie so unanständig geworden ist.
Oh mein Gott. Und so heute würde man sie dafür nochmal mehr feiern.
Ja, und ich ohne das wäre sie, glaube ich, heute auch nicht mehr so relevant.
Finde ich auch. Und ich finde es wirklich krass. Und ich habe sie dadurch auch irgendwie immer noch so weiter verfolgt. Und ich fand es so sehr interessant. Und Wrecking Ball ist nun mal, ne, ich meine, was es so popkulturmäßig zu bedeuten hat, ist es krass, aber es ist auch ein krasser Song. Und ich habe sie danach auch mal so weiterverfolgt, vor allem, weil sie hat dann noch mal so einen Wandel durchgemacht, ist dann doch mal wieder so ein bisschen braver geworden. Ich finde, das sind immer so Worte, die man verwendet, wenn man so irgendwie wirklich so eine Bravo liest, so dieses, oh, sie ist braver geworden, so anständiger. Aber nein, ich glaube, sie hat sich dann so doch ein bisschen mehr gesettelt und weiß, glaube ich, mittlerweile mehr, was sie ist. Oder vielleicht doch nicht, weil sie auch so ein bisschen weirden Kirchen abhängt. aber ich habe danach auch ihre Alben alle weiterverfolgt und ich fand ihr vorletztes Album, Endless Summer Vacation, fand ich auch noch richtig stark.
Stimmt.
Ich hatte so ein paar Probleme mit Something Beautiful, das aktuelle Album. Ich habe mir aber heute Morgen, bevor wir dieses Video jetzt hier aufnehmen, habe ich mir nochmal den Something Beautiful Film angeschaut, den es auf Disney Plus zu sehen gibt. Und also das ist das der Begleitfilm zum Album, also so ein visuelles Album. Und da hat sie auch selber Regie geführt. Und das hat dieses Album für mich nochmal ein bisschen besser gemacht, weil ich mir besser vorstellen konnte, was sie da geplant hat. Und ich fand es dann auch sehr cool, dass sie das dann so komplett eigenständig inszeniert hat. Ich bin trotzdem nicht so der ganz krasseste Fan von diesem Album, aber ich finde es doch irgendwie immer so sehr erstaunlich, was sie so aktuell immer noch alles macht. Und ich verfolge ihre Karriere auch immer noch sehr gerne weiter und ich bin gespannt, was sie noch alles macht.
Ich finde, sie erfindet sich immer neu und das wird auch unterhaltsam bleiben, denke ich. Ich glaube, ich werde sie immer mit meiner Kindheit verbinden und deswegen freue ich mich immer, wenn sie Erfolg hat. Das Konzept des Kinderstars wird aber ja auch heute von anderen Leuten noch kritisiert. Nicht nur Miley Cyrus hat sich mal dazu geäußert, sondern auch Demi Lovato, auch über die Schattenseiten von Disney. Da werden auch häufig Kinder in Verträge gezwungen und das ist alles nicht so rosig. Der Druck, die Arbeitszeiten und du hast auch früh kein Privatleben. Und deswegen wollten wir auch noch von Gisem wissen, inwieweit Miley heute noch über den Hannah Montana-Film redet.
Eigentlich gar nicht. Ich schätze, sie sieht es als Teil von ihrer Hannah-Montana-Zeit an. Und über diese ganze Zeit hat sie eigentlich eher gemischte Gefühle. Sie verbindet damit nämlich auch psychische Belastung, zum Beispiel krasse Arbeitszeiten und auch, dass sie oft das Gefühl hatte, selbst im Schatten von Hannah-Montana zu stehen. Wenn sie mal nicht am Set war, hat sie sich gefragt, wer zur Hölle bin ich eigentlich? Jetzt in letzter Zeit hat sie sich aber auch immer wieder positiv dazu geäußert. Jetzt wurde sie ja auch erst als jüngste Person ever als Disney-Legende ausgezeichnet. Und da hat sie auch gesagt, dass sie sehr dankbar ist und sehr stolz darauf gewesen ist, Hannah Montana zu sein.
Generell hat sie ja so in letzter Zeit ja wirklich sehr häufig darüber geredet. Und jetzt hat sie auch noch auf Social Media angekündigt, dass es nächstes Jahr zum 20-jährigen Jubiläum von Hannah Montana eine Überraschung geben wird. Wir wissen nicht, was es sein wird. Aber ich bin ganz, ganz gespannt. Und vor allem, Gisem weiß ein bisschen besser, oder schätzt mal selber ein, was genau das sein könnte.
Also Miley hat ja gesagt, dass sie zum Hannaversary im März etwas planen möchte. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie Hannah Montana Songs performen wird. Das durfte sie ja sehr lange nicht. Aber jetzt mit ihrer Auszeichnung als Disney Legend hat sie diese Erlaubnis zurückbekommen. Ich glaube auch zu 100%, dass sie in irgendeinem Rahmen sich eine blonde Perücke ausziehen wird. Und ich könnte mir auch eine Reunion vorstellen. Beim Umfang bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Es gab ja auch zuletzt einen Familienstreit bei ihr mit ihrem Vater Billy Ray, der in der Serie Robbie Ray spielt. Deswegen mal schauen, wie so eine Reunion aussehen könnte.
Was wäre dir denn am liebsten, Xenia? Was hättest du gerne, was passiert? Ob es nochmal ein Remake gibt, ob es nochmal eine neue Staffel gibt, ein Konzert oder was wünschst du dir?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte schon Bock auf ein Konzert, weil so eine Künstlerin mal live zu sehen, das ist mein großer Traum. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Remake der Serie nicht so gut funktioniert, einfach weil wir schon gesagt haben, der Humor steckt sehr in den 2010ern fest. Ich glaube auch, dass diese kurzen Folgen sehr angepasst waren auf so ein Fernsehdispositiv, also dass es eher mit der Aufmerksamkeitsspanne und der Werbung, die es heute einfach nicht mehr gibt, nicht mehr so kurzlebig funktioniert. Und dass das auch schlecht ankommt, merkt man ja auch bei, weiß ich nicht, Gilmore Girls, wenn dann Jahre später nochmal was versucht wird zu erzählen und eher Sachen verhunzt werden und Figuren zerstört werden. Eine Reunion fände ich ganz nett, wenn man sich nochmal zusammensetzt und nochmal über die alte Zeit redet. Ich glaube eher nicht, dass das passieren wird, weil alle Beteiligten so zerstritten sind. Wie sieht es bei dir aus?
Ich glaube auch. Also ich fände es toll, wenn es passieren würde, aber ich glaube, dass sich Billy Ray und Miley nochmal zusammensetzen, das wird nicht passieren. Ich würde es mir natürlich wünschen und ich glaube, ich fände das auch am coolsten, wenn es so, gab's ja auch diese Friends-Reunion oder auch diese Harry Potter-Reunion. Ich glaube, sowas kann dann immer ganz, ganz sweet einfach funktionieren und ich glaube, das wäre ganz toll. Ich würde mir auch ein Konzert wünschen, weil ich Miley Cyrus leider nie live gesehen habe und das ist wirklich so noch eine Künstlerin, wo ich so darum bete, nachts, ich gehe nachts ins Bett und bete, Miley, bitte geh nochmal auf
Tour. Dein Miley-Schrein.
Aber ich glaube, das macht sie nicht, weil sie geht ja generell nicht mehr so auf Tour und ich glaube auch nicht, dass sie das vor allem nicht für Hannah Montana machen würde. Ich glaube, eher würde sie nochmal für sich selbst auf Tour gehen. Für Hannah Montana kann ich es mir nicht vorstellen. Ich kann mir aber vorstellen, was auch immer noch cool wäre, dass sie irgendwie die noch ein Album rausbringt und so die besten Songs irgendwie nochmal neu performt, weil ihre Stimme klingt ja nun mal auch deutlich verrauchter mittlerweile. Und ich fände das cool, so wenn sie es nochmal machen würde.
Fände ich sehr cool. einfach The Climb nochmal neu aufgenommen, in einer moderneren Version. Da würde ich auf Spotify direkt Give Me 14 of them. Wollen wir am Ende mal ein Fazit schließen? Und zwar, meine letzte Frage wäre, Lenny, wie würdest du diesen Film heute bewerten? Und was für eine Punktzahl würdest du ihm geben?
Also, ich muss sagen, wenn ich persönlich über diesen Film nachdenke und auch gerade dieses Gespräch mit dir hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich liebe es einfach, über diesen Film zu reden. Und für mich ist es, glaube ich, persönlich ist es 100% eine 10 von 10. Also so in mir drin schreit alles danach, das ist so ein perfekter Film, der bedeutet für mich wirklich so viel. Aber wenn ich da objektiv jetzt nochmal dran gehen muss, und natürlich gibt es ja auch dumme Momente, wie zum Beispiel Jackson mit dem Krokodil, was einfach nicht so reinpasst, aber ich freue mich trotzdem irgendwie so darüber. Ich hab da so meinen Spaß dran, aber insgesamt ist es dann natürlich kein runder Film. Aber es ist für einen Disney Channel Film, für das, was es ist, ist es ein ultra starker Film, der wirklich diesen Spirit von Hannah Montana perfekt rüberbringt. Und ich finde, man kann diesen Film auch schauen, ohne die Serie jemals gesehen zu haben. Ich finde, er packt die Essenz von Hannah Montana so perfekt in 1,5 Stunden bis 2. Und es ist ein richtig toller Film. Sieht vor allem auch richtig, richtig gut aus. Also ich finde, handwerklich ist es toll gemacht. Und er hat die Drehtürszene. Und für mich, wenn ich das mit einberechne, dann fallen 2 Punkte ab. Und ich bin immer noch bei einer 8 von 10. Und ihr wisst aber insgesamt, dass es insgeheim, dass ich das 10 von 10 geben würde.
Ich würde mich da anschließen. Ich finde, der Film ist ein Produkt seiner Zeit. 100%. Er fängt für mich die Disney Channel Stimmung mit diesem kindlichen Humor perfekt ein, ist aber auch gleichzeitig ein stimmiger Coming-of-Age-Film, weil er erzählt einfach diese Geschichte von einem jungen Mädchen, was orientierungslos wird in diesem Ruhm und diesem ganzen Rummel um ihre Person. Und durch die Kraft der Familie und ja, der Heimatverbundenheit zurück zu sich selbst findet. Und der hat keine Längen. Ich finde, die Geschichte ist perfekt runtergedampft auf so eine Spielfilmlänge. Und ich finde auch, dass der Film alles für das, was Hannah Montana steht, das habe ich eben auch schon gesagt, so ergänzt einfach in einem Spielfilm, in einem Langfilm. Und die Top-Momente der Serie sind irgendwie in diesem Film drin. Und gleichzeitig hat er auch noch ein besonderes neues Setting und einen geilen Soundtrack. Leute, das ist wirklich so eine gute, ich hatte die CD damals, ich habe meine Eltern gezwungen, auf der Fahrt nach Nordfrankreich diese CD sich reinzufahren. Und ich weiß noch, mein Vater hat einmal bei Bless the Broken Words gesagt, ich wusste gar nicht, dass du Country hörst. Und da ist mir so eine kleine Träne über die Wange gelaufen, die nur einem über die Wange laufen kann, wenn so sein eigener Vater so deinen Musikgeschmack lobt.
Oh, stark.
Ja, und ich kann auch nicht anders, als den Film durch so eine nostalgische Brille zu sehen. Ich würde aber auch dir zustimmen, dass er hat seine Schwächen und er hat seine hanebüchenen Storylines und Jackson ist mit drin und weiß nicht richtig, was er da tut und da macht. Deswegen würde ich mit 8 von 10 Punkten dir zustimmen.
Finde ich sehr gut.
Wir geben uns die Hand in unserer Liebe für Hannah Montana.
Hast du dir gerade die Hand abgewicht so?
Das ist nein!
Richtig schlimm.
Ich habe sie abgelegt auf meinen Oberschenkel.
Nee, du hast das schon gerieben.
Okay. Weiß ich jetzt nicht. Was hier unterm Tisch passiert, bleibt unterm Tisch. Wir können diesen Film nur jedem empfehlen, der eine gute Zeit haben will. Schaut ihn euch nochmal an mit euren Friends, falls ihr auch nostalgisch auf den Disney Channel zurückblicken wollt. Ansonsten schaut doch mal gerne bei Beyond Gossip vorbei. Danke nochmal, Gisem, dass du so tolle Antworten geliefert hast. Wenn ihr Bock auch auf mehr Gossip und Popkultur habt, es wurde unter anderem schon über P. Diddy geredet, aber auch über One Direction. Das waren sehr, sehr coole Videos.
Und YouTube-Vergangenheit.
Und der nächste Deep Dive ist nur ein Klick entfernt. Oder ihr wollt vielleicht nochmal mehr High School Musical und Camp Rock Content von uns in der Zukunft, dann haut es gerne auch mal in die Kommentare. Falls ihr sowas cool findet, dann setzen wir uns da an das nächste Video. Tschüss.